On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der Drittligist Arminia Bielefeld zieht ins DFB-Pokalfinale ein. Thomas Müller ist ab Sommer kein Bayern-Spieler mehr und zudem beendet Mats Hummels seine Karriere und Max Verstappen holt in seinem dritten Formel-1-Rennen dieser Saison seinen ersten Sieg. Das alles noch viel mehr in Folge 271 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ich empfange heute einen wie ein Sonnenschein lächelnden David Bücker an diesem Montagnachmittag ausnahmsweise. Moin, moin.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Hallo Benny und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Das ist eine Podcast-Folge, die gibt's eigentlich gar nicht. Und diesen Einstieg in die Podcast-Folge, die gibt's auch gar nicht. Ich kann nicht realisieren, was da passiert ist, Benny. Und ich glaube, wir versuchen heute unser Bestes, ein bisschen dazu beizutragen, dass sich das ändert nach einem Fußballteil. Ja, Wahnsinn. Muss man so sagen.
Das muss man so sagen, auch als neutraler, naja, neutral bin ich ja jetzt auch nicht mehr so ganz. Ich stecke da ja auch mit drin. Aber,
4,5 Jahre Erziehung.
Genau, das heißt, die Sympathien waren auch klar vergeben, aber ja, es war Wahnsinn, dass die Arminia es schafft, obwohl zuvor ja, glaube ich, schon 4 Bundesligisten aus dem Feld geworfen wurden, dann sogar der amtierende Meister aus dem Pokal im Halbfinale geschmissen wurde. Unfassbar, aber wir werden später drüber reden, David. Ich glaube, wir haben einiges Weiteres. Nämlich
letzte Woche übrigens getäuscht und die Korrektur können wir gleich machen. Es waren 3 Bundesligisten und Hannover 96 und jetzt sind es 4 Bundesligisten. So, dann haben wir die Korrektur. Nachher geht es natürlich alles zum Fußball. Europapokal steht ja auch bevor, aber natürlich haben wir viel mehr, über das wir auch noch sprechen wollen. Unter anderem ja über das dann doch zu Ende gehende Wintertreiben in den verschiedensten Disziplinen. Da ist ja jetzt nicht mehr groß was an Wettbewerben gewesen, müssen wir trotzdem noch über so ein paar Kleinigkeiten sprechen. Wir gucken außerdem drauf, wie sehr die Kassel Huskies mit dem Rücken zur Wand stehen in den DEL2-Playoffs im Kampf um den Aufstieg in Liga 1. Wir gucken unter anderem auf das Pokal-Final Four im Handball, im DHB-Pokal an diesem Wochenende, was uns da bevorsteht. Bielefeld auf Wish bestellt ist das Stichwort, das uns euch Benni nachher noch ein bisschen erläutern wird. Wir sprechen natürlich über die Formel 1, über Basketball und natürlich auch über die Premier League of Darts. Benny war beim Spieltag in Berlin vor Ort. Da gibt es Eindrücke von. Wir haben einen neuen deutschen Rekord im Halbmarathon. Blicken also auch in Leichtathletik, Tennis und auch im Radsport auf das Neueste, was es da zu berichten gibt, um den Fußball nachher sowieso. Karriereenden, Nations League der Frauen, verschiedene Liga-Events und natürlich auch die Vorschau auf den Europapokal plus DFB-Pokal-Wahnsinn. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein mit unserer Kurznews.
Ganz genau, es gibt wie immer natürlich auch ein paar Kurznews bei uns und es geht um Tina Rupprecht, die tatsächlich ja Boxgeschichte aus deutscher Sicht schreibt, denn sie schafft es tatsächlich in einem packenden WM-Vereinigungskampf in Potsdam, die dahin bis dahin ungeschlagene Sumire Yamanaka nach Punkten zu schlagen und ist jetzt tatsächlich Weltmeisterin im Atomgewicht. Besonders interessant, ich glaube, ihre Kontrahentin ist unter 1,50 groß, noch kleiner als Rupprecht und das Atomgewicht ist übrigens rund um die 46 Kilo, bis 46 Kilo. Es ist, ja, sehr interessant, dass es auch diese Klasse gibt. Das wusste ich gar nicht.
Ich finde die Bezeichnung von den Boxgewichtsklassen auch immer sehr lustig. Ja. Ja. Atomgewicht. Für die Augsburgerin schreibt der MDR, übrigens ist es jetzt der 4. WM-Gürtel. Jetzt hat sie alle der wichtigsten Verbände, also WBO, WBA, WBC und IBF. Das ist vor ihr noch keinem Boxer und noch keiner Boxerin aus Deutschland gelungen. Bereits mit der Vereinigung der 3 Gürtel davor im letzten Herbst hat sie Historisches für den deutschen Boxsport geleistet. Und Benny, ich glaube, da kann man sie schon mal fast mit Max Schmeling in eine Reihe stellen. Für Tina Rupprecht war es jetzt der 15. Sieg im 17. Profikampf. Gucken wir mal, dass das auf jeden Fall auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, weil das ehrlicherweise kam ziemlich stark zu kurz, das muss man auf jeden Fall sagen. Wer nicht zu kurz kommt, ist Timo Boll. Da haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen, dass er ja gerade auf seiner Abschiedstour ist, auch in den verschiedenen Wettbewerben. Die letzten Chancen, also aktuell ihn gerne noch spielen zu sehen. Die Tischtennis-Bundesliga hat gerade einen enormen Hype, gerade wenn da Timo Boll aufläuft. Ist übrigens bald in neuer Aufgabe unterwegs als BVB-Repräsentant auf dem asiatischen Markt. Da ist er ja durchaus populär.
Definitiv. Und ich fand es besonders passend. Ich habe da einen Artikel von der Hessenschau gelesen, wo ein Aufsichtsratsmitglied der Bundesliga, der Tischtennis-Bundesliga, Christian Pejinovic, so schön sagte, ja, dass es ja auch eine Chance ist, das Karriereende, dieses späte Karriereende von Timo Boll, auch für die anderen Bundesliga-Vereine, weil sein Team Düsseldorf ja, rangierte ja auch aufgrund von Timo Boll zu der Klasse, die es eben jahrelang hatte. Und so haben vielleicht dann auch aufgrund der Einzelklasse eines Timo Boll, wenn die wegfällt, auch andere Vereine dann mehr Chancen, ja, dann auch tatsächlich in der Bundesliga genau anzugreifen. Aber Timo Boll, wir haben ja schon mal drüber geredet, ja, eine absolute Legende, einer der wenigen Europäer jahrelang gewesen, der sich mit den besten Asiaten messen konnte und diese sogar auch schlagen konnte. Ich glaube, viel mehr muss man dazu fast gar nicht sagen.
Genau so ist es. Wir werden ja auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn es dann wirklich mit der Karriere zu Ende geht. Deswegen machen wir kurz weiter mit ein paar anderen Themen. Wir haben noch ein bisschen was am Wintersport liegen. Das sind jetzt keine Weltcup-Wettbewerbe mehr, aber trotzdem mal so ein bisschen der Ausklang. Und wir starten mit einer Meldung aus dem Skispringen, dass zum einen die 5 Sperren im Skisprung-Skandal aufgehoben worden sind. Es geht natürlich um die norwegischen Anzüge. Lindvik, Forfang, Pedersen, Sundal und Johansson dürfen wieder an Training oder an anderen nationalen Wettbewerben stattfinden. Das ist ja natürlich zumindest jetzt irgendwie der Schritt, dass man denen eine Vorbereitung auf eine eventuelle neue Saison dann zugesteht. Das wird natürlich weiter untersucht. All das werden wir natürlich auch im Sommer weiter beobachten. Und dann gab es so ein bisschen Sorgen um Anna Holland, vormals Anna Rupprecht. Benny, die hat ja ihre Saison relativ vorzeitig beendet und hat jetzt ein Posting gemacht, das unter anderem mit den mentalen Problemen begründet, mit denen sie zu kämpfen hatte, hat aber gleichzeitig auch gesagt, ein Karriereende kommt für sie nicht in Frage.
Genau, ein sehr, sehr emotionaler Post auf Instagram, wo sie gesagt hat, hätte mal jemand der kleinen 6-jährigen Anna gesagt, dass der Sport, den sie gerade angefangen hat, irgendwann dazu führt, dass sie ihr Leben hinterfragt, nicht glücklich ist und so sehr an sich zweifelt, dass es zum Zerreißen wehtut. Ja, es ist sehr emotional und trotzdem toll, dass sie sagt, sie möchte ihr Karriere nicht beenden. Du hast schon richtig gesagt, weite Teile der Saison jetzt auch jetzt im neuen Jahr, im Januar das letzte Mal im Weltcup dabei gewesen. Ich glaube, es müsste Villach gewesen sein, wo es in die Punkte ging, immerhin mit Rang 28. Aber genau, danach hat sie sich eben rausgenommen und ja, aufgrund vor allem eben mentaler Probleme. Deswegen hoffen wir da natürlich dass, ja, auf Besserung und dass wir sie schon sehr, sehr bald wieder im Weltcup sehen.
Ja, auf jeden Fall. Da drücken wir den Daumen und wünschen auch da eine gute Überbrückungsphase in der Sommersaison. Genau, und dann müssen wir noch mit dem Skispringen zumachen, denn es gab nach dem Weltcup-Finale noch ein Event, wo zahlreiche Top-Athleten mit dabei waren, unter anderem der Gesamtweltcup-Sieger Daniel Schofenig, der neue Weltrekordler Domen Preutz, auch wenn sich die Norweger schon wieder ordentlich echauffiert haben, wie der Anzug denn ausgesehen hat bei dem Weltrekordflug. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Zugegebenermaßen, irgendwie haben sie auch wieder recht, aber das ist nun mal auch irgendwie jetzt ein Never-Ending-Thema. Denn in Zakopane gab es ein neues Format von Red Bull an den Start gebracht. Diesmal ging es nicht darum, den Skiflug-Weltrekord zu verbessern, 291 Meter von Ryuzo Kobayashi aus dem letzten Jahr, wir erinnern uns, sondern es ging beim Red Bull Target Jumping darum, in 4er-Teams in 8 Sprüngen möglichst genau 1000 Meter zu erreichen. Plus die Teamkapitäne Martin Schmidt, Andi Goldberger, Adam Malisch, Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer auf so einer Minischanze, 5 Meter oder was, konnten dann noch so ein paar Meter ausgleichen. Am Ende hat es Andi Wellinger geschafft, also Luke war egal, Windregel war egal, Haltung war egal, das war teilweise echt abenteuerlich, was da passiert ist und wie anders man da in der Luft unterwegs war als Skispringer. Und ja, Andi Wellinger hat den 1000 Meter Punkt genau getroffen, zusammengerechnet, und Domen Preutz hat den Schanzenrekord von Yukiya Sato um 3,5 Meter gekracht, muss man sagen, bei dem Flug. 150,5 Meter in Zakopane. Ja, ein sehr, sehr wildes Ende einer Skisprungsaison.
Ja, kein offizieller Rekord, natürlich. Es gehört ja soweit dazu. Das ist natürlich alles auch ein Promo-Event für Red Bull. Genau, aber trotzdem, ja, ich fand es relativ spannend, dieses in Richtung Ziel, von Zielen springen. Das hat man ja so auch noch nicht gesehen. Also, die denken sich echt immer wieder was aus. Aber genau, so viel dazu. Ich glaube, wir lassen jetzt das Skispringen hinter uns und gehen. Wir bleiben aber noch ganz kurz im Wintersport, weil ja, bei den italienischen Alpinen gab es ja tatsächlich noch nach der Weltcup-Saison die italienischen Meisterschaften und auch die Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone, die 34-Jährige, war mit von der Partie, hat im Riesensalon, was glaube ich auch den ersten Durchgang dominiert, bevor es dann aber zu einem ordentlichen Sturz kam. Später kam raus, ja, es handelt sich um ja, eine Mehrfragmentfraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes und ja, Jetzt ist die Frage, was mit ihr passiert, denn ich meine, in ihrer Heimat, sie kommt ja aus Mailand, finden ja in, ich glaube, gut 10 Monaten ungefähr, dann ja auch schon die Olympischen Winterspiele an. In Cortina stehen dann natürlich die alpinen Winterspiele an und da möchte sie endlich ihr erstes Olympiagold gewinnen. Das ist natürlich jetzt erstmal ein kleiner Zwischenschock. Wie gesagt, 10 Monate sind es noch, aber ja, dass das ausgerechnet auch noch nach der Weltcup-Saison passiert, ist wirklich umso enttäuschender oder erschreckender.
Ja, auf jeden Fall. Richtig bitter. Ich hoffe, dass sie bis Cortina wieder fit wird. Wir sehen ja leider keine Alpin-Wettbewerber, aber ich glaube, die Stimmung in den italienischen Gemeinden wäre natürlich enorm, wenn sie dann endlich ihre Goldmedaille holt. Und natürlich jetzt auch bitter so nach dem Weltcup-Saisonende die ausgerechnet Verletzungen schlechthin, die man sich ja gar nicht wünscht, sich zuzuziehen. Da wünschen wir auf jeden Fall nicht nur schnelle, sondern vor allem auch vollständige Genesung. Denn wir wissen alle, wenn man zu früh wieder einsteigt, dann geht das Ganze auch nach hinten los. In Deutschland wurden übrigens auch, oder beim Deutschen Skiverband wurden auch die Meisterschaften ausgetragen. Ein paar Überraschungen gab es auf jeden Fall. Unter anderem hat Lena Dürr den Titel im Super-G vor der Speed-Expertin Kira Weitle-Winkelmann gewonnen. Und auch im Slalom zum Beispiel. Wir müssen jetzt nicht hier alles auseinanderklamüsern. Ist nicht nur Lino Strasser, deutscher Slalommeister geworden, sondern auch Emma Wieser, eine 21-Jährige aus vom SC Lenggries, die vor Jessica Hilzinger und Laila Illig das Ganze gewonnen haben. Lena Dürr war im ersten Durchgang ausgeschieden. Also so ein paar Überraschungen gab es auf jeden Fall. Und wer sich das Ganze nochmal angucken will, der BR bzw. die ARD haben das auch übertragen. Also guckt da gerne nochmal rein, falls ihr da Bewegtbild von sehen wollt. Genau. Und dann gibt es noch eine gute Neuigkeit. Wir springen nochmal zurück nach Italien, Benni. Kam mir in den letzten Tagen auch so ein bisschen auf. Es gab ja Testfahrten auf der neuen Bob- und Rodelbahn in Cortina d'Ampezzo. Dann doch ja schnell wieder aufgebaut. Es wird wohl nicht nach Lake Placid gehen müssen bei Olympia. Und die Bahn scheint einen richtig guten Eindruck zu machen. Max Langenhahn, der deutsche Rodler, war richtig begeistert, hat gesagt, okay, zerreißt euch nicht alle euer Maul, das ist was richtig Geiles, was die hingestellt haben. Trotz aller Natureingriffe, die da wieder einmal mit einhergegangen sind. Aber naja, irgendwie wäre es natürlich auch abenteuerlich gewesen, wenn die olympischen Rodel- und Bob- und Skeleton-Wettbewerbe in Lake Placid stattgefunden hätten, wozu es ja jetzt nicht kommt. Und ordentlich aufs Tempo gedrückt haben die Italiener da beim Bau.
Ja, absolut. Also es wurde ja auch tatsächlich von einem der Verantwortlichen für den Bau dieser Anlage gesagt, dass es ein architektonisches Juwel ist. Also das dann tatsächlich bei Olympia dann nochmal genauer zu beäugen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, vom Äußerlichen her kann ich da nur zustimmen. Es sieht wirklich sehr spektakulär aus und ja, eine moderne Anlage auf jeden Fall. Und ja, das jenseits aller Naturprobleme kann man auf jeden Fall feststellen. Kann man, glaube ich, als Sportfan durchaus auch ja, sich dennoch auf eine hoffentlich packende Wintersportsaison freuen in der nächsten Saison, wo dann Olympia eben ansteht.
Weit gestreut sind die Austragungsorte natürlich trotzdem. Das muss man dazu sagen bei diesen Events 2026. Genau, und dann ist natürlich ein Thema, wo wir euch versprechen, auch aus Eigeninteresse, aber nicht nur aus Eigeninteresse, über den ganzen Sommer dran zu bleiben, ist eine der richtungsweisenden überhaupt in unserer Podcast-Geschichte. Ich glaube, da übertreibe ich nicht, denn das IOC wird ja bekannt geben, wie es mit der olympischen Zukunft der nordischen Kombination ausgeht. Da hat Erik Frenzel, inzwischen darf man den Bundestrainer nennen, sage ich auch immer wieder, schon in einem Interview mit BR24 auch nochmal Einblicke gegeben, wie er findet eben, dass die Entwicklung der Sportart in den letzten Wintern dann doch sich fortentwickelt hat, um eben das IOC zu der einzig richtigen Entscheidung, so wie es Nathalie Armbrust da ja auch immer treffend formuliert, führen soll, dass die nordische Kombination eben olympisch bleibt und vor allem auch für die Damen olympisch wird. Da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden. Und dann sind wir mit dem ersten Take durch und melden uns dann gleich mit den Geschehnissen der letzten Woche wieder aus Eishockey, Handball, Motorsport und Basketball. Bis gleich.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen. Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder nach der Unterbrechung mit Take Nummer 2 und wir starten mit Eishockey, Benny. Die Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass die Vereinssaisons dem Ende entgegengehen. Wir blicken auf die Playoffs in Deutschland und beginnen in den DEL-2-Playoffs und da muss man sagen, unsere Nordhessen aus Kassel stehen in ihrer Halbfinalserie gegen die Dresdner Eislöwen nach Spiel 4 enorm mit dem Rücken zur Wand.
Ja, diese Spielserie ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, kann man, glaube ich, für die Huskies durchaus sagen. Ich meine, jedes einzelne Spiel, ob das jetzt der Sieg war im zweiten Spiel, wo man 4-3 in der Verlängerung gegen die Eislöwen gewinnen konnte, oder jede der anderen Niederlagen, war eben nur mit einem Torunterschied. Zudem gab es ja, ich glaube, nochmal zwei weitere Verlängerungen. Und ja, jetzt steht man eben nach 4 Spielen bei 1-3 und kann morgen unter Umständen schon aus der Serie fliegen. In diesem Halbfinale der Playoffs. Das wäre natürlich dann die nächste Enttäuschung für die Kassel Huskies, die sich immer wieder vornehmen, den Aufstieg festzumachen, endlich über die Playoffs. Über die Liga sieht es meistens gut aus. Man kann es nur wünschen. Jetzt geht es eben nochmal zum Spiel nach Hause morgen, dass da vielleicht nochmal sich da rangemausert werden kann an den Gegner.
Und nein, ich glaube, es war wirklich Zufall, dass Benny gerade die Kassel Huskies und das Wort Klinge zusammen in einen Mund genommen haben. Grüß an Manuel Klinge. Auch so. Wenn er keine Huskies-Verantwortlichkeiten mehr hat, sicherlich drückt er auch die Daumen. Morgen 19:30 in der Nordhessen Arena gegen die Dresdner Eislöwen. Jetzt ist jedes Spiel ein Finale, formulierte mein FFH-Reporter-Kollege hier heute in der E-Mail. Das ist leider so und wir hoffen, dass es sich zum Guten wendet aus nordhessischer Sicht. Im zweiten Duell sind Krefeld und Ravensburg im Moment bei einem 2-2 angekommen, wobei Krefeld tatsächlich vor allem zu Hause richtig stark gespielt hat. Die Spiele in Ravensburg gingen dann knapp eben für die Tower Stars aus, bleibt also dort auch spannend. Und in der DEL, also im Kampf um die deutsche Meisterschaft, steht es bei den Eisbären gegen die Adler, also Berlin gegen Mannheim, klar 3-0. Das sieht also ganz gut aus. Jetzt entscheidendes Spiel auch morgen Abend und durchaus offen ist die Serie zwischen Ingolstadt und den Haien aus Köln. Denn da haben wir letzte Woche gesagt, die Kölner sind durchaus überraschend im Halbfinale. Und da schlagen sie sich richtig gut. Auswärtserfolg in Ingolstadt, sie führen jetzt sogar in der Serie mit 2-1.
Ja, so ist es. Also da bleibt es auf jeden Fall weiterhin spannend. Gab jetzt in Ingolstadt diesen 2-0-Sieg, was jetzt, die letzten beiden Spiele auch wirklich deutlich gegen Ingolstadt gewonnen. Einmal 5-2, einmal 2-0 jetzt. Das heißt, die Vorzeichen sind nach diesem desolaten 0-7-Auftritt in Ingolstadt im ersten Spiel wieder deutlich besser für die Haie. Und auch da geht es jetzt am 9.4. weiter, was übermorgen, also am Mittwochabend um 19.30 Uhr sein wird. Verspricht auf jeden Fall Spannung.
Ja, so ist es, auf jeden Fall. Das sind also die Kämpfe da auf deutschem Eis, wie es da weitergeht. Dann blicken wir natürlich auch nochmal ganz kurz nach Übersee in die USA, denn die NHL ist natürlich auch kurz vor dem Ende der Regular Season. Und da gab es jetzt einen neuen Overall-Rekord. Ich glaube, das kann man so formulieren. 895 Tore in der NHL, neuer Overall-Goal-Scoring-Leader. So schimpft sich das Ganze und der Titel geht an Alex Ovechkin. Aus Russland, ein zugegebenermaßen interessanter Mann, denn er ist auch immer noch auf seinem Insta-Profilbild, wie ich gelesen habe, zusammen mit Wladimir Putin zu sehen. Die Deutsche Welle postet NHL-Doppelpunkt nicht nur Jubel für Putin-Freund Alexander Ovechkin. Also Begeisterung sieht anders aus, aber was er sportlich bei den Washington Capitals abreißt, der 39-Jährige, ist natürlich einmalig. Auch der bisherige Rekordhalter im Eishockey Gretzky hat Ovechkin gratuliert. Ich wusste nicht, ob jemals überhaupt jemand mehr Tore erzielen wird. 895 ist etwas Besonderes und er selbst sagt, es ist riesig, es ist unglaublich. Neuer Rekord durch diesen Russen.
Absolut, wirklich sensationelle Zahlen für den Mann, der ja bei Washington aktuell spielt. Wayne Gretzky hat ihm ja sogar auf dem Eis nach dem Spiel gratulieren können. Das war natürlich auch eigentlich eine tolle Geschichte, dass da diese beiden Legenden aufeinandertreffen und sich so gesehen ablösen auf dem Eis. Das ist ja auch irgendwie eine coole Geschichte zu diesem Wechsel. Und es scheint auch so, als würden da noch ein, zwei Tore dazukommen.
Ja, davon ist auszugehen auf jeden Fall. Nächste Woche gucken wir dann mal, welche Deutschen es dann in die Playoffs schaffen. Oder übernächste Woche gucken wir mal. Nächste Woche ist die NBA dran. Die Regular Season in der NHL endet am 18.04. Vorher gucken wir aber natürlich auch, was in den deutschen Ligen passiert. Und dann geht es auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft los, auch schon wieder mit den Länderspielen. Das haben ja auch schon die ein oder anderen NHL-Profis gesagt, okay, wenn wir mit unseren Teams hier durch sind und den Playoffs-Einzug nicht schaffen, dann sind wir bei der Nationalmannschaft auch am Start. Und die beginnt mit der WM-Vorbereitung mit zwei Spielen gegen Tschechien am Donnerstag und ab Samstag, wie ich das mitbekommen habe, wird Magenta Sport da auch viel kostenfrei zur Verfügung stellen und da könnt ihr euch schon mal in den Eishockey-WM-Hype begeben. Die startet dann am 10. Mai und wenn der Kicker-Kalender stimmt, dann gibt es davor noch 7 Testspiele für die deutsche Mannschaft, um in Form zu kommen. Die beiden Spiele im Februar gegen die Slowakei wurden ja verloren. Und dann kommen wir zum Handball, Benny, und da ist natürlich auch Hochspannung angesagt in dieser Woche, denn am Wochenende steigt in Köln das Final Four Turnier im DHB-Pokal, aber wir müssen vorher natürlich darüber sprechen, was unter der Woche passiert ist. Und das war im Europapokal ja auch schon hochspannend.
Ja, absolut. Und das war echt mal wieder ein Erfolgserlebnis für quasi alle deutschen Teams, wenn man sich da die Euroleague oder auch die Champions League im Handball anschaut. Wir gehen los bei der European League, wo es ja zum deutsch-deutschen Duell kam. Über das Hinspiel haben wir ja berichtet, als Melsungen in Gummersbach zu Gast war im Hinspiel. Gummersbach konnte 29-26 gewinnen und im Rückspiel konnte Melsungen das Ding aber noch drehen. Daheim hieß es am Ende 29-25, das heißt, am Ende gewinnt man mit einem Torunterschied und kämpft sich in dieses Viertelfinale. Die MT also ja, weiterhin mit einer ganz starken Saison, auch wenn man in der Liga aktuell nicht mehr Tabellenführer ist. Das kann man, glaube ich, so oder so konstatieren. Wir gucken gleich noch natürlich in die Liga, aber vorher muss natürlich auch noch in die Champions League geblickt werden, weil auch da gibt es viele Spiele oder zwei Spiele mit deutscher Beteiligung. Auch da hatten wir über die Hinspiele berichtet, als Magdeburg in Bukarest mit 30-26 gegen Dynamo gewinnt. Und auch die Füchse gegen Kielce waren erfolgreich auswärts mit 33-27 und ja, ließen nichts mehr anbrennen. Im Rückspiel in Berlin hieß es am Ende unentschieden 37-37 und Magdeburg legte sogar noch daheim ein wenig was drauf, 35-29. Was also bedeutet, dass wir gleich zwei deutsche Teams im Champions League Viertelfinale haben. Die Füchse treffen jetzt dort auf die Dänen aus Aalborg und Magdeburg trifft auf Veszprém aus Ungarn.
Genau, und in der European League waren ja bereits zwei weitere deutsche Vereine schon safe im Viertelfinale drin und mussten eben nicht die Playoffs gehen, wie Melsungen und Gummersbach. Die Nordhessen treffen auf Bidasoa Irun aus Spanien. Das Ganze auch in zwei Wochen dann zeitgleich mit der Champions League. Benni lacht sich schon ins Fäustchen. Ja, die Kadetten Schaffhausen grüßen mal wieder. Die sind aber nicht mehr dabei, kann ich dir sagen. Dafür aber aus deutscher Sicht noch die SG Flensburg-Handewitt. Die spielt gegen Svendborg aus Dänemark. Und der THW Kiel bekommt es mit Limoges aus Frankreich zu tun. Und dann blicken wir auf das Bundesliga-Wochenende. Spieltag Nummer 25 in der Daikin HBL brachte unter anderem leider eine Heimniederlage für die HSG Wetzlar, die dann nach dem kleinen Höhenflug dann doch wieder eine 2-Tore-Niederlage gegen Stuttgart einstecken musste. Und vorne drin bleibt es weiter spannend. Spitzenreiter Füchse Berlin nur mit einem Unentschieden 31-31 heißt es am Ende in Erlangen. Die MT aus Melsungen gewinnt in Bietigheim gegen den Aufsteiger auf dem drittletzten Tabellenplatz mit 32-28 auswärts. Und wenn wir oben das Trio komplett machen wollen, Benni, Hannover verliert zu Hause gegen Göpping und das durchaus überraschend und vor allem hoch mit 30-36 gegen Göpping. Dazu ein Unentschieden von Eisenach in Flensburg, 39-39. Also die HBL bleibt so spannend, wie wir uns das wünschen oben.
Absolut, also Melsungen weiterhin punktgleich mit den Füchsen, das ist natürlich erstmal besonders erfolgreich. Die MT hat sich also nach diesem Mini-Tief, wenn man es überhaupt so nennen will, wieder zurückgebissen, nachdem sie ja die Tabellenführung abgeben musste und ist immer noch im Kampf voll dabei. Also jetzt ein Punktunterschied immerhin zu Hannover-Burgdorf, nachdem die deutlich verloren haben. Aber ja, da vorne ist wirklich spannend. Ich meine, wir müssen mal genauer drauf gucken. Magdeburg, der Meister, steht aktuell auf Rang 6, die Rhein-Neckar-Löwen auf Rang 7. Also das zeigt, glaube ich, wie offen diese HBL-Saison aktuell ist. So offen wie wahrscheinlich schon ewig nicht.
Ja, genau, davon ist auszugehen. Und es ist ja noch ein bisschen zu spielen. Ich meine, auch da werden 34 Spieltage ausgetragen und wir freuen uns drauf, wie das dann weitergeht. Aber unter anderem gucken wir natürlich auch drauf, wie es denn am Wochenende beim Pokalfinale vorläuft. Aber Benni hat noch was zur HBL, oder?
Nicht zur HBL, aber zum Handball zumindest.
Ja gut, aber dann lass uns doch erstmal den Pokal besprechen.
Kurz. Stimmt, der Pokal,
tut mir leid. Denn da gibt es natürlich einen Bundesliga-Absteiger, der im Final Four dabei ist. Da hat man sich dann doch die Augen gerieben, dass es funktioniert hat. Aber Benny sagte vor der Aufnahme schon, Balingen-Weihstätten ist so ein bisschen wie Bielefeld auf Wish bestellt. Der HBW ist nämlich Vierter, hinter dem Mittelhessen aus Hüttenberg übrigens, in der zweiten HBL und haben den Sprung ins DAB-Final Four geschafft. Am Samstag um 16:10 gibt es das Halbfinale Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen und um 19 Uhr abends MT gegen Balingen, eigentlich ein Pflichtsieg für die Nordhessen. Und dann am Sonntag die Gelegenheit für die MT, hoffentlich den Titel zu holen. Das wäre doch was.
So ist es. Also Platz 4 gegen Platz 7 im DFB-Pokal, im DAB-Pokal. Aber parallel dann die MT als Platz 2 trifft auf den Platz 4 aus der zweiten Handball-Bundesliga. Also die Favoritenrollen in der einen Partie sind deutlich, in der anderen können wir, glaube ich, eine spannende Partie erwarten. Und dann wenn das passiert, dann ist die MT tatsächlich wahrscheinlich dann im Finale der Favorit. Wir werden es sehen und drücken natürlich der MT auch die Daumen. Also die Platzierung sagt ja.
Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen gibt es auf jeden Fall im Sportshow-Stream, habe ich schon gesehen. Und das Finale gibt es auf jeden Fall auch frei verfügbar. Den Rest dann bei Dein. Dann hast du noch was zum Handball, richtig?
Genau, es geht nämlich um den IHF-Präsidenten. Es gibt ja Wahlen beim Internationalen Welthandballverband. Und seit mittlerweile, ich glaube, es sind ungefähr 25 Jahren, ist ja ein gewisser Hassan Mustafa, der Pharao genannt wird, der Vorsitzende dieses Welthandballverbands. Und das natürlich nicht ganz ohne Kritik, um es vorsichtig zu sagen. Ich meine, es gab ja diesen Manipulationsskandal, der nachgewiesen ist. Der Kollege von der Sportschau schreibt es so schön, er hat in die Kasse seines Verbandes gegriffen und etwa 500.000 Euro entnommen, ohne dafür Belege einzureichen. In seiner Amtszeit fällt natürlich auch unter anderem eine Weltmeisterschaft in Katar, die wir nicht vergessen dürfen. Er will wiedergewählt werden mit 81 Jahren. Das erste Mal seit, Achtung, 2009 gibt es aber einen Gegenkandidaten. Und der kommt tatsächlich sogar aus Deutschland. Das ist ziemlich spannend, denn es ist Gerd Butzek, der ganz klar sagt, es brauche frische Impulse. Klingt alles so, als hätte er recht.
Ja, ja, das riecht so. Es geht unter anderem auch darum, also das ist die Befürchtung unter anderem, dass die Sportart Handball an sich als olympische Sportart in Gefahr ist. Also generell ist es eine sehr wichtige, richtungsweisende Wahl für den ganzen Handballsport, wo auch gesagt wird, okay, wenn der Ägypter weiter vorne dran bleibt, kein Wunder, dass wir nur noch mit Bestechung und Korruption in einem Atemzug genannt werden. Also da große Empfehlung an den Artikel von Markus Bark auf sportschau.de. Schaut da gerne mal rein. Das ist schon wirklich ganz was Abstruses, was da im Handball passiert und das natürlich auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. So, und dann haben wir noch zwei Themen auf unserer Liste stehen. Das eine, denke ich, können wir gleich noch besprechen, das ist Basketball. Vorher sprechen wir noch kurz über die Formel 1, denn mit Max Verstappen hat zum vierten Mal, der in Suzuka gewonnen hat übrigens, zum dritten Mal in dieser Saison, im dritten Rennen der Saison, ein unterschiedlicher Sieger, ein Rennen für sich entschieden. Max Verstappen gewinnt vor den beiden McLaren, die sich dann doch irgendwie immer ein bisschen mehr gegenseitig bekriegen, Norris und Piastri, als dass sie vorne angreifen. Gut, Verstappen wird sich ins Fäustchen lachen, am Ende also die drei auf dem Podest. Dahinter Leclerc, Russell und wieder einmal der starke Antonelli mit 8 Punkten in den Punkten. Dahinter noch Hamilton, Hadjar, Albon und Berman im Haas mit Zählern, die am Ende für die WM-Wertung wichtig sind. Yuki Tsunoda in einem ersten Auftritt zu Hause im Red Bull Platz 12 für den kleinen Japaner. Und ja, Liam Lawson hat ja das Auto mit ihm getauscht, der ist 17. geworden. Ebenfalls keine Punkte für Nico Hülkenberg auf Platz 16.
Ja, so ist es. Also man kann, glaube ich, sagen, okay, der Fahrer neben Max Verstappen im Red Bull bleibt weiterhin punktlos, nachdem ja Liam Lawson getauscht wurde. Der hatte bei Racing Bulls aber auch keinen Erfolg mit Rang 17. Yuki Tsunoda, der neue Mann, auf Rang 12, aber eben auch nicht in den Punkten. Du hast schon gesagt, oder wenn wir noch nicht erwähnt haben, Alexander Albon, der Platz 9 holte, damit ja übrigens jetzt das dritte Mal im dritten Rennen in den Punkten gewesen, einmal ja, glaube ich, sogar Fünfter zum Start
in der WM vor Lewis Hamilton.
Ja, wirklich, wirklich stark, stark bisher, sehr konstant. Und das hat ihn da hat ihn offensichtlich auch nicht aus dem Konzept gebracht, dass er unter anderem beim Flug in die Heimat nach Thailand tatsächlich mitten im Erdbeben landete, wo es ja tatsächlich zu tausenden Toten kam. wo ja tatsächlich eigentlich der nächste Grand Prix angeworben werden sollte, auch unter anderem durch Alexander Albon. Also schauen wir mal, was da noch passiert, aber er auf jeden Fall weiterhin einer der konstantesten Fahrer.
Kurze Medienkritik an der Stelle, die Schlagzeilen oder die wichtigsten Informationen, die man bei so einem Event braucht, sind nicht überschwappende Hotelpools, sondern die Lage, in die wirklich Menschen in Not versetzt werden, wenn sowas absolut passiert. Das nur am Rande. Fahrerwertung in der Formel 1. Norris ein Punkt vor Verstappen, 62-61. Piastri auf Platz 3 mit 49. Konstrukteurs-WM, McLaren deutlich vor Mercedes und Red Bull. Weiter geht's übrigens schon an diesem Wochenende in Sakir in Bahrain. Nicht Saisonauftakt, diesmal Saisonrennen Nummer 4. Rennstart, Achtung, nicht früh aufstehen, 17 Uhr am Sonntag. Das könnt ihr dann angucken. Danach gibt es übrigens gleich das nächste Rennen. Also Triple Header ist angesagt. Danach nämlich Jeddah in Saudi-Arabien. Also zwei Rennen, auf die man sich als Wüstenfreund doch ganz besonders freut. Übrigens, kleiner nicht so Fun-Fact am Ende. Carlos Sainz hat eine 20.000 Dollar, müssen es gewesen sein, Strafe bekommen, dadurch, dass er eine Magen-Darm-Infektion hatte und dringend aufs Klo musste, als die Nationalhymne von Japan vor dem Rennen gespielt worden ist, wurde ihm von der FIA oder der FOM eben diese Strafe auferlegt. Mehr Informationen und mehr Erzürnen über diese Entscheidung bei Heiko Wasser auf dem Instagram-Account. Dann doch eine sehr skurrile Konsequenz. Und dann noch zum Basketball-Benny. In der NBA geht die Regular Season auch dem Ende entgegen und erklären wir dann auch mal nächste Woche, welche Deutschen es da in die Playoffs schaffen.
Ganz genau, das machen wir, aber vorher gucken wir in dieser Woche nochmal vor allem auf die Basketball-Bundesliga, denn auch da spitzt sich ja der Kampf um die Playoff-Plätze durchaus zu. Wir sehen unter anderem, dass, naja, ganz unten, wenig überraschend, die BG aus Göttingen weiterhin am Verlieren ist. 80-97, diesmal gegen die Würzburg Baskets. Da können wirklich die Skyliners aus Frankfurt glücklich sein, weil auch die verloren erneut. 72-85 gegen die Syntenics, gegen den MBC. Der MBC übrigens, damit drauf und dran tatsächlich auch einen Playoff-Platz zu erreichen. Aktuell auf Rang 6 hat sich an Rasta Fechter vorbeigekämpft ist jetzt tatsächlich auf einem guten Weg, die Playoffs zu erreichen. Auch sonst Chemnitz, die aktuell auf Rang 3 stehen, mussten eine etwas herbe Niederlage gegen Ratschopf am Ulm einfahren. 87-117 gegen das Spiel in Ulm verloren. Da hieß es ja Platz 2 gegen Platz 3.
Dienstagabend Topspiel, Benni. Platz 1 gegen Platz 2 oder Platz 2 gegen Platz 1?
So ist es, ganz
muss man
genau.
Ja so rum sagen.
So rum, genau. Bayern gegen Ratiopharm Ulm. Da können wir uns, glaube ich, echt drauf freuen. Das wird wahrscheinlich echt hochklassiger Basketball. Und ja, sonst, glaube ich, gibt es nicht so viel Neues hier aus der Bundesliga zu berichten.
Genau, in der Euroleague ist es eine gute Reaktion gewesen. Also das, was Benni eben erzählt hat von den Bayern auf eine Niederlage gegen Tel Aviv. Es sieht im Moment, stand jetzt wieder eher nach Play-In als nach Play-Off aus. Platz 8 aktuell für die Münchner, Berlin weiter letzter mit einer Heimniederlage gegen Piräus. Und dann sind wir am Ende vom Basketball angekommen, Benni. Und Berlin bleibt das Thema auch zu Beginn des nächsten Takes, denn du warst bei der Premier League of Darts vor Ort. Mehr dazu gleich.
Hey, von da innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Da war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wider Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Darts, Snooker, Leichtathletik, Tennis und Radsport. Und wir starten mit der Premier League Darts. Und darts1.de schreibt, 10 Jahre musste Stephen Bunting auf einen Sieg warten. In Berlin hat es funktioniert. Der hatte ja in der ganzen Saison noch kein einziges Spiel gewonnen. Und dann hat er nicht profitiert davon, dass Michael van Gerven wegen einer Schulterverletzung nicht dabei war, sondern einfach, weil er einen richtig guten Abend hatte, oder? Was sagt unser Mann vor Ort?
Ja, kann man durchaus so sagen. Stephen Bunting holt tatsächlich nicht nur die ersten Punkte, sondern kann am Ende sogar den Abend in Berlin in der Uber Arena vor gut 14.000 Menschen für sich entscheiden. Es war erst die Rede von 12.000 Menschen in den Medien, aber Philipp Rosinski ja auf der Bühne redete von 14.000. Das heißt, die volle Packung deutscher Dartsport blies da wirklich in Berlin durch die Halle. Es war sensationell. Dreimal konnten wir den Walk-on von Stephen Bunting sehen, Titanium. Und die Halle hat gebebt. Das waren wirklich jedes Mal wieder Gänsehautmomente. Es hat richtig Spaß gemacht. Und Bunting, genau, an einem eher spielerisch durchwachsenen Abend konnte er sich am Ende deutlich durchsetzen. Gewinnt die beste Partie des Abends vielleicht sogar im Viertelfinale gegen Nathan Aspinall mit einem starken 103er Average am Ende 6-2. Und konnte dann, man kann ihm ja nicht mal vorwerfen, dass er durch Van Gerven profitiert hatte, weil er muss ja trotzdem 3 Spiele gewinnen. Ne? Gewinnt dann ja auch gegen Luke Humphries 6-2, auch deutlich. Da hat tatsächlich ein 95er Average gereicht, weil Humphries gar nicht ins Scoring kam. Und im Finale ist es dann im Decider ein 6-5 über Gervin Price. Und das heißt jetzt, er ist immer noch Tabellenletzter in der Gruppe, holt sich aber 5 Punkte in der Premier League. Und vielleicht noch eine Kuriosität des Abends war, dass Chris Doby, wie auch schon beim European Tour Turnier in Göttingen, mit L'Amour Toujours auf die Bühne kam. Es ging alles, soweit ich es mitbekommen habe, aus dem Medienbereich relativ okay. Alle haben einfach nur mitgefeiert, das sah gut aus. Dennoch
und
hat
nicht
sich
Texte gesungen, die wir nicht wollen, quasi.
Richtig, genau. Dennoch hat sich offensichtlich jemand im Hintergrund entschieden, dann im Halbfinale, als er dann nochmal auf die Bühne gerufen wurde, nicht nochmal diesen Song abzuspielen. Fand ich sehr interessant.
Was ist stattdessen?
Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, sein alter Walk-on. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, was das für ein Song war.
Naja, mehr als verständlich auf jeden Fall. Zur Stimmung drumrum, Benni, kannst du auch noch ein bisschen was erzählen? Wie war die Party-Atmosphäre vor Ort? Die Kollegen von Sport1 haben das Ganze mal ein bisschen genutzt, um zu erklären, wie die TV-Erzählweise mit den Laptops von den Kollegen von Sky Sport funktioniert, dass man das alles so reintackert, habe ich gesehen. Und was ich auch mitbekommen habe, MVG war ja wegen Schulterproblemen nicht nur bei der European Tour nicht dabei in dieser, sondern auch eben bei der Premier League. Und er hat so ein bisschen gestichelt, weil er hat gesagt, ja, irgendwie kein deutscher Spieler bei der Premier League dabei. Die können halt irgendwie auch nur Stimmung machen, die Deutschen. Wie gut haben sie denn Stimmung gemacht? Und hat die MVG-Äußerung für Ärger gesorgt?
Ja, MVG hat ja gleich mehrere interessante Äußerungen zu den Deutschen gemacht. Einerseits hat er vor wenigen Tagen ja auch Nico Springer mit großem Lob vollzogen, der ja gerade vielleicht sogar formtechnisch, nicht unbedingt resultatstechnisch, aber formtechnisch der beste Deutsche ist, von dem, was er gerade auf die Bühne bringt. Und das hat Michael van Gerven echt gelobt und das merkt man, das hört man bei van Gerven selten. Oft hält er sich eben, wie jetzt auch was bei der Aktion, die du meintest, mit Kritik an den deutschen Spielern nicht zurück. Das war auch jetzt wieder so. Wahrscheinlich hat er auch recht, aber Stück und Stück kommt da ja was nach. Ich meine, wir reden von einem Martin Schindler, der schon 2 European Tour Turniere gewonnen hat in den letzten 6 bis 8 Monaten. Wie auch immer, ein typischer Van Gerven, würde ich sagen. Von der Stimmung her kann ich nur sagen, die geilsten Momente waren, glaube ich, Titanium, der Walk-On der Song von Sia, den ja Bunting als Walk-On hat, da ist die Halle mitgegangen, da hatte man echt Wir waren als im Medienbereich rechts vor der Bühne, wenn man von der Bühne runterguckt. Und da hat man echt Gänsehaut bekommen, wenn man in diese bombenvolle Halle geguckt hat. Und sonst, ja, ich habe
also
Max Hopp kennengelernt.
Mit Zuschauern bombenvoll und bombenvolle Zuschauer wahrscheinlich.
Beides, ja. Richtig. Genau.
Richtig. Dann sehe ich hier noch, dass Stephen Bunting seine Form ja ganz gut konserviert hat. Hat auch das European Tour oder die International Darts Open, heißt es ja, in Riesa gewonnen gegen Nathan Aspinall mit 8-5. Martin Schindler bis ins Halbfinale gekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann geht es mit der Premier League weiter am Donnerstag in Manchester. Unter anderem ja dann, wenn MVG wieder fit ist, mit einer Partie gleich zu Beginn gegen Chris Doby. Kleiner Service, diesmal das Finale Luke gegen Luke nicht möglich. Dann die Frage an dich, ob es was aus dem Snooker gibt, wie immer.
Ja, kurze Schlagzeile, weil da ja die Sportsbet Tour Championship war und am Ende konnte sich dort kein geringerer als der Altmeister John Higgins durchsetzen, 10-8. Namen wie Judd Trump sind schon im Viertelfinale ausgeschieden, 5-10 gegen Barry Hawkins und auch Kyron Wilson ist gegen Ding Junhui schon im Viertelfinale ausgeschieden. Also hier mal ein wenig Bewegung drin und aktuell sind ja tatsächlich die Qualifier für die WM tatsächlich schon, die ja jetzt bald wieder ansteht. Ein Schweizer ist gerade schon im Qualifier im Kampf dabei. Alexander Ursenbacher führt gerade 3-1 in der ersten Runde. Wäre schön, wenn wir da mal einen Deutschsprachigen dabei hätten.
Ja, das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein paar Leichtathletik-News, die ich euch berichten kann, denn es gibt einen neuen deutschen Rekord im Halbmarathon. 29 Jahre alt von Hannover 96, Amanal Petros, bereits schon häufiger bei uns Thema gewesen im Podcast, ist beim Halbmarathon in Hannover, wo übrigens auch viele aus unserem Freundeskreis teilgenommen haben. Erstmal Gratulation an alle, die am Wochenende unterwegs waren. Ich habe auch viele gesehen, die in München gelaufen sind und die in Hamburg am Start waren. Und auch in Berlin wurde gelaufen. Also das ist ja durchaus ein schönes Ziel, das man sich ersetzen kann. Deswegen auch da Gratulation. Also Amanal Petros, 59 Minuten 31 dort als Dritter ins Ziel gekommen. Er ist der erste Deutsche, der unter einer Stunde läuft. Hat seinen dreieinhalb Jahre, würde ich mal sagen, alten deutschen Rekord verbessert um 38 Sekunden. Die alte Bestmarke stand bei einer Stunde und 9 Sekunden. Vierter ist übrigens Richard Ringer geworden, seines Zeichens der Marathon-Europameister in München geworden. Dann unter anderem ist Gesa Krause mitgelaufen, ist in einer Stunde 10 ins Ziel gekommen. Überall also gute Zeiten, die wir sehen konnten. Auch Samuel Fitwi ist Marathonmeister geworden, also über die doppelte Distanz, hat in Hannover mit 2 Stunden 6 Minuten 29 gewonnen, hat den Streckenrekord dort aber knapp verpasst. Und Benny auch in Pyeongchang. Nicht Pyeongchang, sondern Pyongyang wurde Marathon gelaufen. Das erste Mal nach 6-jähriger Pause wieder Marathon in der nordkoreanischen Hauptstadt. Chinesen, Rumänen, Marokkaner und Äthiopier waren vor Ort. Und gucken wir mal, ob das jetzt wieder mit so ein bisschen touristischer Öffnung von Nordkorea zusammenhängt. Das übrigens ist so ein bisschen einfach ein Zeichen dafür. Marathon wird ausgetragen, sie öffnen sich so ein bisschen. Bisher war nämlich nur russischen Touristen die Einreise dort erlaubt. Das als kleiner sportübergreifender Fun Fact.
Interessant. Ja, mal sehen, ob es da irgendwelche Bilder gibt, die man verfolgen kann, auf jeden Fall. In einem sehr, sehr besonderen Land, auf jeden Fall. Vielleicht eines der politisch spannendsten Länder auf dieser Welt. So viel aber erstmal zur Leichtathletik und wir gehen nochmal kurz in den Tennissport, denn
Übergang von Pyongyang nach Monte Carlo. Viel Spaß.
Richtig. Also das ist ein holpriger könnte ein Übergang wahrscheinlich sein. Aber genau, da stand ja jetzt in der vergangenen Woche auch ein wenig was an, aber insbesondere steht jetzt Monte Carlo an. Genau wie du richtig meintest, in der kommenden Woche. Da läuft ja gerade die Quali-Runde schon. Aber vielleicht kurz rückblickend fand in der letzten Woche ein WTA-Turnier in Charleston in den USA statt, wo Jessica Pegula gegen ihre Landsfrau Kennen am Ende in 2 Sätzen gewinnen konnte. Und in Bukarest ebenfalls ein ATP-Turnier, wo der an 1 gesetzte Bice gegen den Italiener Coboi am Ende 4-6, 4-Bär, 4-6 verliert. Entschuldigung. Ich würde sagen, nach Monte Carlo. Die erste Runde läuft ja aktuell schon. Und da musste tatsächlich ein sehr erfahrener Deutscher ja schon eine herbe Niederlage hinnehmen, nämlich Jan-Lennard Struff, der in der ersten Runde gegen die Nummer 255 der Welt, Vacherot aus Monaco, am Ende 2-6, 1-6 so deutlich rausgeht. Das war natürlich sehr schmerzhaft. Auch sonst läuft gerade unter anderem Medvedev gegen Khachanov, ein russisches Duell. Und Altmaier ist schon dafür in Runde 2. Der konnte nämlich Felix Auger-Aliassime schlagen.
Ja, und ich habe die ganze Woche gespannt nach Nîmes geguckt, denn im römischen Amphitheater, das ja inzwischen gut 2000 Jahre alt ist, wurde auch Tennis gespielt. Unter anderem dort mit einem UTS-Turnier, wo Casper Ruud gegen Thomas Mahac gewonnen hat, aber die Kulisse natürlich wirklich spektakulär. 12.500 da im weiten Rund in diesem altehrwürdigen Gebäude, das ja viele Events noch ausrichtet, also Rammstein, Metallica-Konzerte, whatever, aber jetzt eben knapp 13.000 bei diesem Tennisturnier. Guckt einfach mal nach Bildern aus der letzten Woche, das sah wirklich richtig schick aus. Und dann fragt man sich natürlich gerade in Tennis-Deutschland, Benny, was für eine Kooperation steht uns da gerade im Raum? Denn Sky-Reporter Paul Häuser hat ja auch schon die Augen weit aufgerissen, als er jetzt in Monte Carlo auf dem Trainingsplatz Boris Becker in komplett grünem Trainingsoutfit Sascha Zverev im Training zugeschaut hat. Ich glaube, Tennis Deutschland ist sich einig, das wäre ein gutes Zeichen. Aber wie ernst es wirklich ist, so ganz rausrücken mit der Sprache will da bisher noch niemand.
Nee, genau. Also es scheint so in die Richtung offenes Geheimnis zu gehen. Also jeder weiß, dass da irgendwas passiert gerade, auch um Boris Becker. Aber offiziell gibt es eben noch nichts nach außen. Ich bin sehr gespannt. Immerhin naja, eine positive Nachricht rund um Boris Becker neben einer nicht so ganz positiven Nachricht, die ja bei Boris Becker auf dem Twitter-Channel unter der Woche passiert ist. Hast du das zufällig mitbekommen?
Ich habe nur den Clash zwischen Sophia Flörsch und Christian Danner und Heiko Wasser mitbekommen. Aber klär mich mal auf, was da los war.
Das gab es auch noch, aber Boris Becker hat tatsächlich von einer ominösen History-Seite auf Twitter einen Tweet oder auf X einen Post geteilt, in dem geschrieben wurde, dass angeblich laut mehreren Historikern Hitler wohl doch erfolgreich nach Südamerika geflohen sei.
Was?
Und Becker hat darüber geschrieben, interesting. Ja, mach damit, was du willst, Gut. Aber wir können gerne wieder zum Sportlichen gehen.
Wir kommen zum Sportlichen. Ich wollte nur kurz sagen, nächste Woche beginnt dann auch München bei den Herren. Und bei den Damen geht es nächste Woche in Stuttgart mit dem Turnier los. Das zum Tennis. Und dann kommen wir zum Radsport, zum nächsten Thema in diesem Podcast heute, Folge 271. Es fehlt nämlich noch der Radsport, bevor wir gleich zum Fußball kommen. Und da gibt es natürlich wieder einmal die Frühjahrsklassiker. 109. Flandern-Rundfahrt ist in dieser Woche das Thema. Mathieu van der Poel, gute Besserung, ist leider gestürzt. Deswegen hat Tadej Pogacar jetzt in dem Klassikerrennen, was sich die beiden ja ein bisschen liefern, auf 8-7 gestellt. Tadej Pogacar gewinnt also die Flandern-Rundfahrt und ich sag mal so, Sonntag wird wieder angegriffen, denn Sonntag ist Paris-Roubaix, traditionell das Ziel ja im Velodrom von Roubaix. Es geht über zahlreiche Kopfsteinpassagen und da wird Mathieu van der Poel gegen Tadej Pogacar antreten. Also Sonntag wieder einmal Einschaltbefehl für diesen Frühjahrsklassiker, der ohne John Degenkolb auskommen wird. Der hat dieses Rennen ja schon mal gewonnen, es ist sein Lieblingsrennen auf jeden Fall und der 36-Jährige ist allerdings nicht mit dabei, hat sich bei der Flandern-Rundfahrt nämlich richtig übel hingelegt und mehrere Frakturen an Schlüsselbein, Ellbogen und am Handgelenk sich zugezogen. Er ist also mehrere Wochen raus. Der Teamarzt hat gesagt, ich sehe es hier gerade, er ist wohl 2 Monate nicht an kann 2 Monate nicht an Wettbewerben teilnehmen. Wir drücken also die Daumen, dass er dann bei der 223. Ausgabe von Paris-Roubaix wieder da ist. 2015 hat er das Ganze ja gewonnen und 2018 übrigens bei der Tour de France einen der berühmten Pavé-Abschnitte, der dort in die Tour mit eingebaut worden ist, für sich entschieden. Genau, das zum Radsport. Ich überlege gerade, es gibt natürlich noch weitere Rennen in dieser Runde, in dieser Woche. Die Baskenland-Rundfahrt, die geht noch bis Samstag. Und dann blicken wir natürlich, Benni, alle schon gespannt darauf, was dann in den nächsten Wochen kommt. Denn wir haben natürlich am 1. Mai Eschborn-Frankfurt auf dem Zettel und danach geht der direkte Giro los. Also es bleibt weiter spannend im Radsport. Ich werde fleißig updaten. Und dann kommen wir gleich zum Fußball, auch mit Arminia Bielefeld. Mehr dazu gleich.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Und bevor wir über den DFB-Pokal sprechen, Benni, du erwartest schon hier, dass ich komplett eskaliere, müssen wir erstmal über die großen Neuigkeiten aus dem Weltfußball sprechen, die, glaube ich, auch bei vielen Fußballfans für Verwunderung sorgt. Thomas Müller bekommt keinen Vertrag beim FC Bayern München. Wie hast du das aufgenommen?
Ich persönlich... Naja, wenn ich mir die Worte eines Max Eberl aus den vergangenen Wochen angehört habe, wo es ja auch noch Tage vor dieser Nachricht hieß, wenn Thomas Müller möchte, dann werden wir einen Weg finden, seinen Vertrag zu verlängern oder so ähnlich. Also so war der Tenor eines Max Eberl in einer Pressekonferenz noch vor wenigen Tagen. Da frage ich mich, wie schlecht willst du eigentlich kommunikativ mit vielleicht auf jeden Fall einer der größten Legenden deines Vereins umgehen. Auch Uli Hoeneß hat sich da, glaube ich, nicht mit Ruhm bekleckert in der Herangehensweise, wie das Ganze kommuniziert wurde. Zudem finde ich es frech, dass einer Legende wie Thomas Müller nicht mal ein neuer Vertrag angeboten wurde, der vielleicht ein paar Einschneidungen in das Gehalt gefordert hätte. Weil ich bin mir sicher, ein Thomas Müller hätte liebend gerne, selbst für mehrere Millionen weniger, seine Karriere bei den Bayern beendet. 17 Millionen verdient er aktuell. Das ist natürlich einer der Top-Verdiener aktuell. Und diese Rolle kann er gerade nicht ausfüllen. Aber dass ihm nicht mal ein anderer Vertrag angeboten wird mit niedrigerem Gehalt, ich kann es schlichtweg nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Glaubst du denn, dass es ausgeschlossen ist, dass er seine Karriere nicht trotzdem beim FC Bayern München beendet?
Das wäre natürlich die Frage. Wäre natürlich. Er hat ja schon gesagt, er möchte auf jeden Fall möglichst das Finale daheim spielen und die Meisterschaft einfahren. Und die Club-WM steht ja im Sommer auch noch an, die er noch mitspielen will. Vielleicht wäre das ein versöhnliches Ende und er sagt dann tatsächlich, er beendet seine Karriere. Finde ich auch nicht komplett abwegig. Wobei er ja schon auch mehrfach gesagt hat, dass er sich eigentlich noch gut fühlt und fußballerisch noch längst nicht da, also noch nicht am Ende angekommen ist. Deswegen, ja, es ist sehr, sehr schwer. Wenn, dann auf jeden Fall nicht woanders in Deutschland, würde ich sagen.
Ja, genau, so würde ich das auch sehen bei einem anderen, der das jetzt auch angekündigt hat. Wir werden Thomas Müller natürlich im Blick behalten, sprechen jetzt sicherlich gleich nochmal auch drüber. Mats Hummels hat sein Karriereende angekündigt, der wird also auch nach Rom nirgendwo anders mehr auftreten. Ist natürlich auch so ein bisschen, oder hat sich selbst dafür verantwortlich gemacht, dass es für die Roma ja leider auch in der Europa League nicht weitergegangen ist, dadurch, dass er diese Notbremse gezogen hat. Im Spiel gegen Bilbao im Achtelfinale. Jetzt ist also Schluss. Auch da verlässt uns jemand. Aber ich denke, auch das wird uns natürlich nochmal am Saisonende dann beschäftigen, Benni. Kopfballtor gegen Frankreich bei der WM 2014. Große Zeiten. Sowohl bei Dortmund als auch bei den Bayern. Fünfmal Meister, dreimal mit den Bayern, zweimal mit dem BVB. Also ich glaube, Mats Hummels ist ja nun wirklich einer für die ganz große Schublade, für die ganz oberste Schublade.
Ja, absolut. Ich glaube, Jogi Löw hat ja auch gemeint, er ist der heimliche Held des Weltmeistertitels 2014. Würde ich auch zustimmen. Er ist natürlich nicht der Vollstrecker oft gewesen, aber einfach einer der wichtigsten Säulen auch bei diesem historischen Triumph. Und ja, das Ende war natürlich jetzt umso glanzloser leider, auch weil der Coach, der ihn eben zur Roma gelotst hatte, kurz nachdem Hummels angekommen ist, ja entlassen wurde und Ranieri übernommen hat, wo er dann tatsächlich relativ wenig spielte auch. Ja, da war sehr, sehr viel Pech dabei und so wünschst du es ihm nicht, seine erfolgreiche Karriere zu beenden. Und dennoch bleibt natürlich vor allem für mich auch als Schalker tatsächlich immer noch seine Anfangszeit, also die erste deutsche Meisterschaft mit dem BVB, die aus dem Nichts kam. Diese Mannschaft wurde ja auch getragen von einem Mats Hummels.
Ja, absolut. Von Jürgen Klopp trainiert, über den wir gleich beim DFB-Pokal auch nochmal kurz sprechen wollen. Und dann einer, der wahrscheinlich auch nochmal bei einem anderen Verein spielt, der auch seinen Abschied vom jetzigen Verein angekündigt hat, ist Kevin De Bruyne. Unter anderem 10 Tore in 33 Bundesligaspielen für Werder Bremen, danach 1,5 Jahre beim VfL Wolfsburg. Reüssiert, wie man ja heutzutage sagt. Und jetzt bei Manchester City ist Schluss für den Belgier. Ich glaube, einer, auf den sich Pep immer stützen konnte, auch wenn es diese Saison natürlich überhaupt gar nicht läuft im Verein. Der 33-jährige Belgier hat jetzt aber gesagt, okay, ich bin ablösefrei nach der Saison, es geht nicht weiter bei Manchester City. 16 Titel in 10 Jahren, titelt der Spiegel.
Ja, 10 Jahre, das ist, das ist fast für andere eine ganze Spielerkarriere, die er jetzt bei Man City verbracht hat. Natürlich unzählige Titel eingefahren und ja, der Mann mit dem feinen Fuß, ich glaube, genau, auf jeden Fall immer zur Stabilität im Mittelfeld, ob das jetzt nach hinten oder nach vorne mit seinen Ideen bei Man City ist, beigetragen. Und Hut ab für diese 10 Jahre. Ich bin gespannt, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, wo es ihn hintreibt. Das steht, glaube ich, auch noch in den Sternen, ne?
Ich habe auch noch nichts gehört, wo es hingehen soll. Also das behalten wir auf jeden Fall mal im Blick. Und dann kommen wir zum DFB-Pokal-Halbfinale, das wir in der letzten Woche gesehen haben. Am Dienstagabend hat der letzte verbliebene Drittligist im Wettbewerb den amtierenden deutschen Meister, den amtierenden Pokalsieger rausgeschmissen und als insgesamt vierter Drittligist gelingt dem deutschen Sportclub Arminia Bielefeld der Einzug ins Pokalfinale. Nach den Hertha Amateuren, ausgerechnet im Olympiastadion 1993, nach Energie Cottbus 1997 und Union Berlin 2001, also quasi auch der erste Verein aus Westdeutschland, wenn man es denn so formulieren will, der es ins Berliner Olympiastadion zum Pokalfinale schafft. Es ist der erste Drittligist oder der erste Verein, der nicht Erste oder Zweitligist ist, der 4 Bundesligisten in einer DFB-Pokalsaison rausschmeißt im vierten Anlauf dann endlich mal der Finaleinzug, nachdem es die letzten 3 Male nicht geklappt hat. Ich hatte den Abend meines Lebens auf der Alm. Ich glaube, das kann man im fußballerischen Sinne auf jeden Fall so sagen. Und das nach dem VfL Bochum Arminia Bielefeld die erste Mannschaft ist, bei der Leverkusen auswärts national wieder verliert. Und das durchaus ja fast 2 Jahre, nachdem das zuletzt passiert ist. Ein absoluter Fiebertraum, auf den ich bis heute nicht klarkomme, weil das bedeutet, wir fahren nach Berlin. Die Arminia fährt nach Berlin, Benni. Wie sehr hast du dir die Augen gerieben?
Ja, es ist wirklich unfassbar. Also ich konnte auch meinen Augen nicht trauen, was da auf dem Platz passiert ist, weil das waren dezimierte Leverkusener, die wir gesehen haben. Ich habe, glaube ich, diese Leverkusener Mannschaft noch nie so schlecht spielen sehen. Die haben sich wirklich die Zähne ausgebissen an den Arminen auf der Alm. Das war wirklich unfassbar. Ich fand es auch ganz spannend, dass sie kaum auf die größte Stärke gesetzt haben. Okay, ja, Wirtz ist gerade nicht da, fair. Aber dieses Kurzpassspiel, was ja eigentlich auch die Saison von Leverkusen in der vergangenen Saison irgendwie ausgemacht hat, das war für mich ein Drittligaspiel, was wir gesehen haben, weil du so viele lange Bälle auch von Leverkusen gesehen hast. Bielefeld, absolut verständlich, dass sie das gemacht haben. Das hat ja auch funktioniert. Gerade diese langen Bälle auf Saren Rennbasé, glaube ich, wurden immer wieder gefährlich. Aber das war so ideenlos von Leverkusen. Und der Hut ab, dass es am Ende die Arminen wirklich geschafft haben. Luis Oppi natürlich für mich der Mann des Spiels, kann man, glaube ich, sagen, an beiden Toren auch beteiligt. Was ein Zauberfüßchen der Mann hat. Auch bei diesem Freistoß. Also ich habe schon während des Spiels gesagt, Junge, komm nach Schalke, ich hole dich mit der Schubkarre ab, wirklich.
Nein. Aber was an dem Abend natürlich auch wieder wichtig war, Benni, ist ja die Psychologie. Die Psychologie an diesem Abend war es nämlich vor allem, dass alle auf der Alm gesagt haben und auf der Alm und um die Alm herum, wenn Leverkusen in Führung geht, wenn sie früh in Führung gehen, dann ist der Abend zu 95-98% gelaufen. Und was ist passiert? In der 17. Minute macht Jonathan Tah den Ball rein. Aber dann hat die Arminia zugeschlagen. Prompt durch den Pokalhelden Marius Wörl, der übrigens jetzt am Samstag Geburtstag hatte. Alles Gute nachträglich. War auch im Sportstudio zu Gast. Völlig zu Recht. Also zumindest geschaltet. Dass man vor der Halbzeitpause mit dem Halbzeitpfiff durch Maxi Großer eben dieses 2:1 macht. Klar. Ich habe gezittert wie noch nie in meinem Leben in der gesamten zweiten Hälfte. Ich bin sehr froh, dass ich in der letzten Reihe stand und dieses Spektakel mit irgendwie baulichen Gegenständen, die versucht haben, meinen Kreislauf im Zaum zu halten, durchstehen konnte. Aber danach von A-Jubel bis K-Kühnert unter der Südtribüne jubelt in den Armen fallen, alles am Start gewesen. Das war ein Abend für die Götter.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und jetzt geht's nach Berlin. Jetzt
24. Mai, Benni. Ich komme mal bei dir vorbei.
Genau, komm mal vorbei. Ich freue mich sehr, sehr drauf.
Nach letztem Jahr, wo ich ja auch beim Pokalfinale sein durfte, Grüße an die Sky-Redaktion, die ich danach auch noch kurz in Bielefeld getroffen habe, die waren ja auch alle sprachlos. Also Britta hat gesagt, ja hier, mein Experte, der Fabi, der ist schon einfach weggelaufen nach Schlusspfiff, weil der war halt auch gar nicht mehr so irgendwie bei Sinnen und so. Dass ich da jetzt wieder hinfahren kann, egal ob ich ein Ticket kriege oder nicht, da sind wir optimistisch diese Woche.
Ganz genau.
Kannst du dir nicht ausdenken. Und dann ist es eben auch ein Finale geworden. Und da müssen wir natürlich auch noch über das zweite Halbfinale sprechen, wo Jürgen Klopp dann auf der Tribüne sitzt und du denkst, Fußballherz, das kann nur eine richtige Antwort geben, wer jetzt gegen Arminia antreten soll. Und es ist glücklicherweise Stuttgart geworden. Auf den Tag genau, 3 Jahre nach dem Zweitliga 1:1 zwischen Stuttgart und Bielefeld, wo sich Fabi Klos die Verletzung zuzog, die ihm die Maske für sein Karriereende einbrachte, wo Sasa Kalajdzic die Rettungstrage den Sanitätern aus der Hand reißt, weil die zu langsam auf der Alm an einem nebligen Apriltag aufs Spielfeld laufen. 3 Jahre danach steht fest, dieses Spiel ist DFB-Pokalfinale 2025 und wie schön ist bitte dieser Kreis.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Hut ab, dass es dann zu so einem Finale kommt. Ich glaube, es wird brennen. Es ist auch für den neutralen Zuschauer die beste Variante nach diesen Halbfinals, aus dem ganz einfachen Grund, dass wir 2 Fanlager haben, die gar nicht darauf warten können, vor Ort in dieses Pokalfinale zu gehen. Allein deswegen wird da Feuer drin sein. Allein deshalb, ob man Karten bekommt oder nicht, lohnt es sich auch, glaube ich, an diesem Tag in Berlin zu sein, weil da ist Feuer drin, da geht einiges. Ja. Und das wird, glaube ich, echt spektakulär. Du hast schon gesagt, ja, Stuttgart am Ende verdient, auch gegen Leipzig 3:1 gewonnen. Leipziger, glaube ich, das Debüt von Scholt Löw auf der Trainerbank, für mich persönlich bessere Leistung als zuvor in den Wochen von Leipzig, aber ja, Stuttgart hat, glaube ich, gezeigt, warum sie durchaus als das Team einzuschätzen sind, was sie jetzt ins Finale gebracht hat.
Und Angelo Stiller mit dem Tor des Halbfinals auf jeden Fall. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Die Arminia wird im Marathontor stehen. Ansonsten fällt mir dazu noch was ein. Letztes Pokalduell der beiden übrigens. Zweite Runde, 22-23, Stuttgart gegen Bielefeld. Damals 0-6 in der jetzigen MHP-Arena für die Stuttgarter. Wir hoffen auf einen spannenderen Abend im Berliner Olympiastadion am 24. Mai. An einem Abend, der vielleicht zwischen zwei Relegationsspielen liegt. Aber da machen wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber. Vorher sprechen wir ganz kurz über die Nations League der Frauen, Benni. Auch da, ähnlich wie im Eishockey, ja ein bisschen Vorbereitung aufs große Ereignis. Und da lief es gegen Schottland schon richtig gut im ersten Spiel. Jetzt morgen gibt es das zweite Spiel, unter anderem mit Bernd das Brot im Kika. Aber sportlich gesehen für das Team von Christian Wück geht es ja zumindest, auch wenn der Gegner jetzt nicht vielleicht der allergrößte ist, schon mal in eine gute Richtung. Er hat selbst gesagt, gerade in der Defensive ist noch viel zu tun, aber da sind wir mal optimistisch, nicht wahr?
Absolut. Das war eine Leistung nach Maß, glaube ich. 4-0 am Ende die Schottinnen geschlagen. Keiner hat, glaube ich, was anderes erwartet. Und es sieht ganz gut aus.
Ja, und dann würde ich sagen, blicken wir einmal ganz kurz auf die Ligen vom Wochenende. Ich kann es kurz machen. Arminia reagiert gut auf diesen sensationellen DFB-Pokalfinaleinzug. Ich war in Aachen vor Ort. Aachen muss dieses Spiel gewinnen am Samstagnachmittag, Samstagabend. Viel bessere Chancen, zwei Lattenkracher. Trotzdem gewinnt die Arminia auswärts mit 1-0 und springt auf den Relegationsplatz 3, der natürlich Terminchaos bringen würde, das ich euch jetzt hier nicht in aller Länge darlegen möchte. Saarbrücken fällt auf Position 4 zurück und generell lassen die oben alle ziemlich federn. Dynamo Dresden gewinnt zwar gegen Hannover 2, übrigens die, was die auswärts abgerissen haben, auch der Wahnsinn. Guckt euch das mal an in der Story von Magenta Sport. Ansonsten lassen alle oben federn. Energie Cottbus hat Glück, dass sie nur 1-5 verlieren an der Grünwalder Straße, wie auch immer dieses Tor nicht zählen kann. Weiß ich nicht, ob du das gesehen hast, Benni. Absoluter nee. Wahnsinn. Guck dir nachher mal die Highlights 1860 gegen Energie an. Der Tor, der Ball war 2 Meter hinter der Linie und das Tor hat nicht gezählt. Krass. Naja, Wahnsinn. Bielefeld nutzt eben, dass die Konkurrenten oben patzen. In der zweiten Liga blicken wir natürlich auch nochmal kurz drauf, was da passiert ist, abseits der Schalker. Benni, es tut sich nämlich einiges, bis auf 6 Teams haben nämlich alle ihre Position verändert an diesem Zweitligaspieltag. Nummer 28, genau.
Ja, richtig.
Der KSC am Freitagabend mit dem wichtigen Sieg gegen Hannover 1-0. Dann hat man sich das erste Mal die Augen gerieben. Der Ex-Arminia-Trainer gewinnt gegen die Ostwestfalen aus Paderborn 3-2 für Braunschweig gegen den SCP. Wichtige Punkte für Braunschweig unten drin. Am Samstag außerdem in Düsseldorf Preußen-Münster 1-0. HSV wird Tabellenführer dank eines 3-0 Auswärtssieg beim ersten FC Nürnberg. Und die Kölner verlieren zu Hause gegen die Hertha und sind deswegen nur noch Zweiter. Fabian Rehse mit dem goldenen Treffer, der die Hertha auf Platz 12 buxiert, und ich mache den Deckel drauf, vorerst mit Liga 2, Benni, durch einen wichtigen Heimsieg der Lilien. Darmstadt 98 Punkte dreifach im Abstiegskampf, ganz wichtig, gegen den jetzigen Tabellennachbarn Greuther Fürth.
Ja, definitiv, genau, vielleicht noch Zusatz zur Hertha, das ist jetzt der dritte Sieg in Folge und ich meine das 5. Tor in den letzten beiden Spielen von Fabian Rehse, der ja offensichtlich zeigt, warum oder dass er Gold wert ist und warum er viel zu gut ist eigentlich für diese Position, wo die Hertha gerade steht. Der Mann ist wirklich ein Unterschiedsspieler und man merkt auf jeden Fall, dass er zurück ist. Genau, der HSV, ich meine, wir gehen in den Frühling, aber scheint einfach das konstanteste Team zu sein. Man hat jetzt schon ganze 6 Punkte Vorsprung auf Platz 3, was wirklich ein ordentliches Polster nach 28 Spieltagen ist. Wir sind da natürlich sehr gespannt, ob es der HSV in diesem Jahr endlich schafft, den Aufstieg festzumachen. Selbst ich kann es diesem Verein nur noch wünschen. Genau, aber am Sonntag ging es dann ja auch noch ein bisschen packend weiter. Topspiel Magdeburg, Kaiserslautern, 2 Teams, die durchaus Ambitionen haben, da oben auch noch was zu drehen. Und Magdeburg am Ende erfolgreich, deutlich 2-0 gegen Lautern. Elversberg bleibt irgendwie auch im Rennen um Platz 3 da noch mit drin, durch das 6-0 gegen das Schlusslicht aus Regensburg. Regensburg absolut nicht konkurrenzfähig aktuell. Nächste Woche geht es gegen Schalke. Das ist echt brutal. Also ich glaube, da kann man durchaus vom ersten Absteiger ausgehen aktuell. Genau, und dann eben Schalke gegen Ulm, gegen den Tabellenvorletzten. Das war kein Kracher. Es waren wichtige 3 Punkte dennoch. Und ich glaube, mit diesem Sieg kann man jetzt bei 37 Punkten aus Sicht von Schalke auch davon sprechen, dass man definitiv nichts mit dem Abstieg mehr zu tun haben wird. So viel vielleicht hierzu. Gibt ja auch eine neue Personalie. Bernd Baumann, ehemals Bremen, 25 Jahre im Verein von Bremen gewesen, wird neuer Sportdirektor. Timo Becker kommt von Holstein Kiel als Verteidiger. Also der Umbruch Nummer 1586 ungefähr steht wieder an.
Ja, genau so ist es. Vorne HSV 52, Köln 50, Magdeburg und Kaiserslautern 46, Paderborn 45, Elversberg, Düsseldorf 44. Es bleibt weiter eng im Kampf um den Einzug in Liga 1. Und die hat auch so ein paar Ergebnisse mitgebracht vom Wochenende, logischerweise. Am Freitagabend gewinnen die Münchner Bayern personal dezimiert. 3:1 in Augsburg. Jamal Musiala wird verletzt ausgewechselt und wird auch einige Wochen fehlen. Unter anderem ja dann auch für die Champions League Viertelfinalspiele gegen Inter Mailand. Gute Besserung auf jeden Fall. Samstag Leipzig 3:1 gegen Hoffenheim. Soweit so wenig überraschend. Jetzt Platz 5 für die Bullen. Leverkusen, das ist bitter aus Heidenheimer Sicht. Last-Minute-Erfolg für die Bayer-Elf nach dem Pokalaus in Bielefeld. Auf der Ostalb gewonnen. Frank Schmidt kann unten leider keine wichtigen Punkte im Abstiegskampf mit seinem Team einfahren. Borussia Dortmund kann es in der Liga dann doch noch. Aber ist ja natürlich irgendwie dann mal dringend notwendig, wenn man auch noch Europa will. 4:1 Erfolg im Breisgau gegen den SC Freiburg. Nur ein 1:1 für Champions League Aspirant und Tabellenvierten Mainz 05 gegen Holstein Kiel. Ist aber gar nicht so schlimm. Warum? Können wir gleich noch erzählen. Stuttgart, klares 4:0 in Bochum und die Frankfurter Eintracht verliert im Topspiel gegen Werder Bremen, in einem sehr, sehr schlechten Topspiel gegen Werder Bremen am Weserufer mit 0:2, bleibt auf einem Champions-League-Platz, Bremen springt auf Platz 10 und der Sonntag, kann man sagen, dass der Überraschung mit sich gebracht hat? Ich würde sagen, ja.
Ja, kann man glaube ich, ohne da jetzt groß Probleme mitzuhaben, von sprechen. Am Sonntag zum einen, dass Gladbach am Millerntor tatsächlich nur einen Punkt holt. Ich meine, Gladbach hatte ja sich in den letzten Wochen durchaus auch, oder zumindest manche Experten haben schon davon gesprochen, dass es jetzt ja durchaus sogar die Champions League in Sicht ist, aber jetzt Punkte liegen gelassen gegen St. Pauli, das war ärgerlich, das waren wichtige Punkte, gerade was jetzt das internationale Geschäft angeht. Aber trotzdem ist man dann natürlich als Gladbach wunderbar von der Ausgangslage noch weiterhin mitten im Spiel. Man ist immer noch auf Rang 6, trotz dieser Punkte, die man hier liegen lässt. Und Wolfsburg lässt tatsächlich in Köpenick bei Union Berlin Punkte liegen. 0:1 verlieren sie auswärts gegen Union Berlin. Mal wieder Man of the Match, Benedikt Hollerbach. Wirklich der Spieler, der doch sehr, sehr häufig einer der Spieler ist, der die Punkte mitnimmt. Und am Ende ist es für Union Berlin, es sind überlebenswichtige 3 Punkte, ne? Also man kann jetzt langsam auch in Richtung Klassenerhalt schielen und diese 3 Punkte waren echt sehr, sehr wichtig.
11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit Heidenheim, ganz wichtig für die Baumgart-Elf und jetzt aber eben auch nur noch 5 Punkte Unterschied zwischen Wolfsburg. Da ein richtiger Bruch drin in der Tabelle, Union quasi so zwischen den Welten, 5 Punkte nach vorne, 6 Punkte nach hinten. Das ist fast so wie Schalke, die sagen, wir sind fast so nah am Aufstieg wie am Abstieg. Also so ein bisschen Erleichterung für Union. Dann am Wochenende übrigens Topspiel Bayern gegen Dortmund, das allerdings dann ohne Jamal Musiala und auch ohne Nico Schlotterbeck, für den ist die Saison nämlich gelaufen. Meniskusriss wird am Wochenende ebenso wenig spielen wie auch Matthias Ginter bei Freiburg übrigens. Mhm. Der ist das erste Mal überhaupt in seiner gesamten Karriere nach fast 400 Bundesligaspielen das erste Mal gesperrt gegen Gladbach, also nicht mit von der Partie. Das so als Vorausschau zum Wochenende. Dann sage ich noch 2 Sätze kurz zum, Benni.
Nur vielleicht ganz kurz, weil du gerade über Ausfälle redest, da müssen wir natürlich auch ganz kurz über Bayern reden. Musiala, klar, aber die gesamte Verteidigung fällt ja für die Interspieler auch aus. Ob das Upamecano ist, ob das auf Außen Davis ist oder ob das Ito ist. Guerrero war unter der Woche auch kurz, hat kurz, glaube ich, 1-2 Trainings ausgesetzt, konnte am Wochenende dann aber noch spielen. Aber die Ausgangslage ist für die deutschen Teams, ich sag mal, vom Personal her eher dürftig.
Ja, richtig. Der Kicker geht im Moment von Viererkette Leimer, Dyer, Kim, Stanisic aus. Kimmich, Goretzka auf der 6, gucken wir mal. Palinha wäre noch eine Alternative und sonst gibt es ja nur solche Namen wie Guerrero oder Gnabry. Wir schauen und sind gespannt. Auf jeden Fall werden einige Junioren wieder mit auf der Bank sitzen, die wir in der Champions League so nicht mit von der Partie haben. Und natürlich auch nicht Manuel Neuer. Blick mal gleich nochmal drauf, was denn da im Europapokal auf euch wartet und auf uns. Vorher kann ich euch sagen, Premier League, Tabellenführer Liverpool mit der zweiten Niederlage in dieser Saison, 2-3 bei Fulham verloren. Das war dann doch überraschend. Im Manchester Derby gibt es am Ende ein 0-0 zwischen United und City. In La Liga haben beide vorne so ein bisschen federn lassen. Barca nur 1-1 gegen Betis. Real hat sogar zu Hause verloren gegen Valencia. Jetzt 4 Punkte Vorsprung für die Flick-Elf im Kampf um die Meisterschaft. Real verschießt sogar einen Elfmeter. Und in der Serie A, ja, wird es weiter auch spannend. Neapel kann heute auf einen Punkt rankommen an Inter, die am Wochenende auch nur 2-2 gegen Parma gespielt haben. Also international auf jeden Fall Hochspannung und wir blicken auf Europa, Benny, denn es ist Viertelfinalzeit. Wir haben in der Conference League unter anderem Chelsea und Rapid noch mit dabei, die reinstarten. In der Europa League ist die Frankfurter Eintracht am Donnerstag an der New White Hart Lane gefragt, bei Tottenham Hotspur. Schwere Generalprobe natürlich am Wochenende gehabt oder keine gute Generalprobe, besser gesagt. Kevin Trapp wird nicht mit dabei sein. Wieder steht Kawa Santos im Tor. Die Eintracht muss die Kurve kriegen und zumindest sich ähnlich wie in Amsterdam schlagen, damit man das zu Hause eintüten kann im Rückspiel.
Absolut. Also diese Leistung in Bremen, das war unfassbar harmlos, dieses 0-2. Und da muss einiges passieren, dass es in Tottenham auswärts besser wird. Am Donnerstag besteht die Chance, da in Richtung Besserung zu gehen. Generell aber würde ich sagen, in der Euroleague schöne Duelle. Ob das jetzt Lyon gegen Manchester United ist, das ist für mich ein historisch gesehen auch ein Champions-League-Duell, wenn man auf die Teams schaut. Ne?
Der Glück, dass es der andere Baum ist aus Eintracht-Sicht.
Das stimmt, Gott sei Dank. Glasgow Rangers und Athletic Bilbao, aber dann eben auch, wie du schon richtig sagtest, Bodo Glimt gegen Lazio Rom. Genau, das heißt, wenn man Tottenham schlägt, hat man dann vielleicht sogar die beste Ausgangslage. Aber Tottenham, das ist ein Brett. Das ist ein richtiges Brett für die Eintracht. Und wir werden es sehen, wie es läuft. Die Formkurve sagt eher schwierig. Aber ja, ich glaube, ja, wir können uns dennoch darauf freuen.
Eintracht, Europa, immer alles möglich. Dann kommen wir noch zur Champions League. Morgen Abend, parallel zu den Eishockey-Krachern, die wir euch vorhin angedichtet haben oder angepriesen haben, gibt's Arsenal gegen Real bei DAZN. Bei Prime gibt's die Bayern gegen Inter. Personalproblem haben wir eben schon angesprochen. Werfen wir natürlich ganz genau einen Blick drauf, wie das nächste Woche so läuft. Dann auch im Rückspiel und natürlich Montag hier im Podcast. PSG trifft auf Aston Villa, die es auch ins Viertelfinale geschafft haben. Nach Ewigkeiten mal wieder, wenn nicht sogar das erste Mal. Nee, glaube ich gar nicht. Aber auf jeden Fall schön, dass sie mal wieder mit dabei sind. Ja, und natürlich Barca gegen Borussia Dortmund, wo es ja nach wie vor so aussieht, Benni, wieder mehr Chancen zugerechnet werden, als wir uns das einigen eigentlich vorgestellt hatten, wenn man sich die Namen so anguckt.
Ja, zumindest geht die Formkurve bei Dortmund weiter nach oben, nach diesem deutlichen Sieg auswärts in Freiburg und auch ja, einem Chukwuemeka, der ja vielleicht auch einer der Unterschiedsspieler sein kann künftig, der 21-jährige junge Mann. Und ja, wir sind sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob wir zu hoch würde ich die Euphorie-Latte trotzdem nicht setzen, weil es ist immer noch Barcelona und es ist immer noch das Dortmund aus dieser Saison, was aktuell noch auf Rang 8 steht. Aber ja, spielerisch sehen wir Fortschritte und das ist erstmal das, was wir mitnehmen können. Schlotterbeck, das wiegt natürlich dennoch enorm schwer.
Ja, auf jeden Fall. Sabitzer sonst noch nicht mit dabei, ansonsten kann Niko Kovac dich.
Es ist
Niko Kovac bei Dortmund. Na gut, aus den vollen Schöpfen. Gut, Champions League steht also an. Wir machen den Laden zu mit ein paar Fun- und nicht so Fun-Facts. Regionalliga Südwest, Mainz 05-2, kämpft gegen den Abstieg und holt sich gefühlt die halbe Profimannschaft, die schon Bundesliga-Erfahrung hat, um wichtige Spiele zu bestreiten. Ist am Ende klar erfolgreich. Unter anderem jetzt da holt ordentlich auf, unten drin im Tabellenkeller, macht sich so ein bisschen Vorsprung, gefällt den anderen natürlich nicht, spricht für unsere These, Benni, Zweitvertretung raus aus den Ligen.
So ist es, absolut, aber ich dachte schon, weil als du Regionalliga sagtest, dass du auf Düren raus willst, hast du das mitbekommen?
Ja, das ist das andere Thema, ja genau, also die Regionalliga West gibt einen Kicker-Plus-Artikel von der Profi zur Pleite-Liga, Türkspor wirft das Handtuch, der erste FC Düren und Uerdingen müssen in die Insolvenz, schreibt der Kicker. Ich bin ja in Aachen gewesen am Wochenende, bei 1Live gab es kein anderes Thema, außer dass sich Spieler bewerben können, jetzt Regionalliga zu spielen, weil ja eben alle hingeschmissen haben in Düren. Das ist also ziemlich das Schlimmste und Dümmste, was überhaupt passieren kann im Fußball. Da ist jetzt quasi gar nichts mehr da. Also ordentlich Wackelschlagzeilen da in der Regionalliga. Hast du Bock? Oder kennst du zufällig jemanden aus dem hessischen Umfeld, der Bock darauf haben könnte,
Ich persönlich habe weder Zeit noch Bock, ehrlicherweise, auf Regionalliga bei einem Verein, der vor einem Abgrund steht. Aber
falls wir jemanden vorschlagen könnten, Benny, sg9-legende.de hätte Interesse, oder?
Ich glaube, der ist ganz happy damit, dass Sören Gonnermann, der Rekordtorschütze und Rekordspieler des SV Adler Weidenhausen, seine Karriere auch beim Adler beenden kann. Schön, dass wir den Namen mal hier nennen können. Ne?
Klar.
Ich meine, er hat ja auch im Laufe seiner Karriere, der mittlerweile Mitte 30-Jährige, mehrere Angebote aus der Regionalliga abgelehnt. Das muss man auch dazu sagen.
384 Tore in 421 Liga- und Verbandspokalspielen stand Ende März. 5-mal Torschützenkönig in der Verbandsliga Nord bei uns in Nordhessen. Das ist auf jeden Fall mehr als zu Recht verdient. Sören Gönnermann.
Jawohl, oh, ist das schön, dass wir, schön, also ein schöneres Ende kann ich mir für die Folge gar nicht vorstellen.
Jetzt sage ich dir noch, Arminia Bielefeld steht im DFB-Pokalfinale. So, und jetzt springen wir zurück in Dezember 2020. Wir machen einen Abschiedsgruß an Sören Gönnermann und sagen, Arminia Bielefeld fährt nach Berlin zum DFB-Pokalfinale. Wie verrückt sind Benjamin Scherb und David Bücker?
Ja, die Frage stellen wir uns mehrfach.
Es ist die Realität.
Es ist die Realität, richtig. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Wir können uns, glaube ich, echt auf geile Wochen freuen und auf ein geiles Spiel. Ich freue mich sehr, wenn du dann auch mich in Berlin besuchst und wir unter Umständen sogar zusammen diese historische Partie verfolgen können. Wir drücken die Daumen. Am Donnerstag könnt ihr übrigens
diese Woche entscheiden.
Genau.
Ja, Donnerstag, 10 Uhr, können alle Tickets kaufen. Arminia-Infos gibt es noch nicht. Die Stuttgarter bewerben sich ja schon fleißig. Grüße an der Stelle an Lukas Ramsayer. 3 Jahre, nachdem wir zusammen in der zweiten Liga waren. Wir fahren zusammen nach Berlin. Nur diesmal werden wir gewinnen und nicht Stuttgart. Das muss man auch dazu sagen. Hoffentlich. So, das soll es gewesen sein. Trotzdem ohne Wintersport über eine Stunde gewesen, aber wir haben es verdient. Arminia fährt nach Berlin. Schöne Woche euch. Bis Montag.
Bis denn.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.